Tag zusammen zur neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Guten Tag, lieber Henrik.
Ich habe in der letzten Woche schon das Thema dieses EU-US-Deals besprochen. Da war jetzt der Fokus, sich mal genauer anzugucken, wie sieht das jetzt eigentlich mit diesen 700 Milliarden Euro Importen von fossilen Energieträgern aus. Was ich noch nicht gemacht habe und habe mir eigentlich aufgespart für dich als Marktexperten, die ganze wirtschaftliche Seite dieses Deals, wo ich gar nicht weiß, ob das ein Deal ist oder mehr ein Erpressungsversuch. Ja, okay, du lachst schon. Also jetzt mal aus Sicht eines Wirtschaftsexperten dieser Deal, den die EU da abschließen musste. Mal so deine erste Einschätzung. Lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, was da so dahinter steckt.
Oder ja, also ich muss ganz ehrlich völlig frustriert sagen, ja, du hast jetzt mir geschmeichelt mit Wirtschaftsexperte, aber so ein großer Experte bin ich scheinbar nicht, weil ich habe es noch nicht verstanden, vermute ich.
Ach so, ja gut. Ja, okay, also dann sind wir beide raus, denn ich habe den Energiedeal-Teil auch nicht verstanden. Ja. Wobei, auf der anderen Seite, vielleicht ist das ja gerade ein smarter Move, dass Ursula von der Leyen dann dem Kollegen Trump gesagt hat, pass mal auf hier, ja klar, kriegst du 700 Milliarden Euro für deine fossilen Dinger, aber Details erkläre ich dir gar nicht, weil du die nicht verstehst, verstehen willst, verstehen kannst, keine Ahnung. Also
im Prinzip.
Aber lass es uns trotzdem mal versuchen einzuschätzen. Ja,
lass uns doch mal versuchen, so von außen drauf zu gucken und womöglich macht es auch Sinn, nochmal zurückzugucken. Da kommt ja jemand vorbei und sagt, jetzt zeige ich euch mal, wie scharf meine Waffen sind und erhebe mal ganz krasse Zölle auf alles Mögliche, weil ich habe die Nase voll davon, euch alle zu versorgen. Eines der Motive, euch alle zu versorgen, war ja nicht nur, wir importieren ganz viele von euren tollen Gütern und ihr macht euch damit die Taschen voll, sondern zur gleichen Zeit müssen wir auch noch ständig Weltpolizei spielen und das kostet uns Milliarden und ihr verlasst euch alle drauf, dass wir das immer freundlich lächelnd machen, haben wir keine Lust mehr drauf. Das ist ja im Prinzip so der America First Gedanke von Herrn Trump, der jetzt sagt, damit machen wir jetzt mal Feierabend und die sollen mal selber zusehen, wie sie klarkommen. Das ist ja zunächst aus einer US-amerikanischen patriotischen Perspektive wahrscheinlich ein Argument, wo es ja schon da drüben auch ein paar Befürworter gibt, weil die sagen, ja, wieso sollen wir das alles so machen, sehen wir gar nicht ein. Der spricht bestimmt einem Haufen Amerikanern aus dem Herzen. Und jetzt sagt er, dann gibt's halt ganz hohe Zölle und der Effekt, der dann kommt, der ja auch schon passiert, mal ganz ehrlich, wir lesen in diesen Tagen in den Zeitungen, dass Audi überlegt, dort ein Werk zu bauen, die haben ein Werk in Mexiko, und auch das ist ja jetzt mit extrem hohen Zöllen, sogar höheren Zöllen als aus Europa belegt. Deswegen sagen sie, wenn die weiter Autos verkaufen wollen, müssen sie wahrscheinlich in Amerika ein Werk bauen. Also es funktioniert ja. Werk in Amerika bauen heißt dort Wertschöpfung, Infrastruktur, Arbeitsplätze. Das ist ja absolut jetzt aus einer US-amerikanischen Perspektive eine schicke Entwicklung.
Genau.
Aber für uns gleichermaßen mit einem negativen Vorzeichen versehen, absolute Superkatastrophe. Und dann setzt sich die Ursula von der Leyen in den Flieger, fährt hin und macht einen tollen Deal. Und der Deal in Anführungsstrichen, den ich ja womöglich nicht richtig verstanden habe, der sagt, bitte sei doch lieb, Donald, und mach das mit den Zöllen nicht so arg. Dann hat er sich dazu bereit erklärt und sind jetzt eben nur 15%, die aber trotzdem für, glaube ich, ganz viele Unternehmen noch sehr kritisch sind. Ich berate gerade ein Unternehmen, was gern viel mehr nach den USA exportieren wollte.
Okay.
Die werden überhaupt nicht mehr exportieren, das Gegenteil wird der Fall sein. Deutsche Produkte sind heute schon teuer und die werden jetzt halt nochmal teurer. Ja, das wird zu Einschnitten hier führen, das wird Probleme verursachen. Und der Preis dafür, dass wir jetzt so billige Zolltarife haben, ist, dass wir, in Anführungsstrichen, die EU jetzt, wie du ja eben schon gesagt hast, in den nächsten Jahren Energie im Wert von 700 Milliarden Dollar dort einkaufen. Jetzt ist mir noch gar nicht so klar, wann genau die EU Energie einkauft. Also die EU, die muss bestimmt die großen Plenarsäle in Straßburg und Brüssel irgendwie beheizen. Aber ob das Frau von der Leyen im Kopf gehabt hat, weiß ich gar nicht. Oder ob sie jetzt nach der Rückreise heftig telefoniert und bei den großen Energieversorgern anruft und sagt, bitte bei Gelegenheit doch die Verträge wegen dem Öl und dem Gas mit den anderen jetzt kündigen. Bitte kauft das ab jetzt bei Herrn Trump.
Ja, aber das ist ja...
Das ist eine Illusion. Genau. Also diese Entscheidung liegt doch gar nicht bei der EU. Und ganz ehrlich, du kennst meine Einstellung zu politischen Entscheidungen, die was mit Wirtschaftspolitik oder so zu tun haben. Das entscheiden auch mal besser die Unternehmen, wo sie ihre Rohstoffe, ihre Vorprodukte beziehen. Weil das können die im Zweifelsfall besser beurteilen. Die können da auch ein bisschen besser rechnen. Wie soll das funktionieren, dass die EU jetzt daraus eine Realität werden lässt, ist mir wirklich völlig schleierhaft. Ich weiß gar nicht, wie das passieren soll. Ich glaube, das ist einfach nur eine Farce. Das ist einfach ein Witz. Das ist wieder irgendein politisches Rumgeplänkel, um den Lieschen Müllers dieser Welt vorzumachen. Wir hätten es im Griff. Aber gar niemand hat da irgendwas im Griff, glaube ich.
Die Frage ist natürlich, wer hat da wie gespielt, also denn diese 15% Zölle, das ist jetzt halt die bittere Pille. Umgekehrt gibt es ja keine Zölle und das ist ja kein Deal oder kein fairer Handelsvertrag, der da geschlossen wird. Wir sehen mit der Schweiz, ne, die ja jetzt nun mal nicht in der EU ist, die jetzt halt.
Ist ja genauso, ja. Die Dame ist ja auch frohgemut zurückgefahren und hat in der Neuen Züricher Zeitung verkündet, dass sie also wirklich einen guten Draht zu Herrn Trump gefunden hat. So ähnlich war die Formulierung wirklich. Und das ist dann eine gute Gesprächsatmosphäre. Und da war sie ganz optimistisch. Und dann kommt die Watsche. Bums, 40% Zoll drauf.
Ja, wobei sie wahrscheinlich trotzdem von, ich weiß nicht, 50 oder was runtergekommen ist. Keine Ahnung, was da jetzt war. Aber auch da muss man nicht sagen. Da sagen die Amerikaner, pass mal auf. Also erstmal die erste Frage, wo liegt eigentlich die Schweiz? Wer seid ihr überhaupt? Und warum redet ihr mit uns? Seid ihr uns eigentlich unserer würdig? Und dass die Amerikaner dann sagen, ey, ganz ehrlich, ey, wir diktieren euch jetzt unsere Forderungen und entweder ihr erfüllt die oder ihr geweckt die Schweiz kann ja überhaupt gar keinen Druck ausüben in so einem Gespräch. Die haben ja gar nichts anzubieten. Die Amerikaner sind ja auf Schweizer Produkte überhaupt nicht angewiesen. So, und dass dann so ein Trump, sag mal, das macht er ja mit vielen Ländern, jetzt hat er ja Indien irgendwie, weil Indien mit Russland und er jetzt Russland irgendwie mit Strafzöllen belegen will, das kann er nicht direkt wegen der Sanktionen. Jetzt macht er Indien mit der Kohle. Da sagen die auch alle, ja, also es ist die absolute Marktdominanz der Amerikaner. Die einzigen, die dagegen halten, sind die Chinesen, weil die es sich marktwirtschaftlich mittlerweile leisten können.
Ja, weil die auch ein großer Player geworden sind.
Genau,
ja.
Die sind auf, also mindestens mal auf Augenhöhe und in vielen Teilen mittlerweile überlegen. Ne? Also Export von seltenen Erden, Technologieführerschaften in vielen Bereichen, sodass die Chinesen sagen können, lieber Trump, dann sitzen wir mal aus. Du hängst so stark auch an unserer Nadel, mal langsam. Aber die EU, klar, profitieren die Amerikaner von der Europäischen Union, aber nicht so stark, wie wir, glaube ich, glauben. Und jetzt haben wir da halt eine Regierung in den USA, die halt mal nicht auf Ausgleich bedacht ist, sondern ne, wie so der früher am Schulhof der Schläger, der sagt, pass mal auf, Pausengeld her. Wenn nicht, gibt's Kloppe oder kannst mal im Klo einmal Haare waschen kommen.
So? Ja, der spielt halt schon Hardball, der Typ. Aber bitte, Henrik, vergiss auch nicht, die Amerikaner haben tatsächlich über viele Jahre so eine Art Polizei gespielt und haben uns beschützt und haben da mit ihrer unglaublichen Militärmacht vor uns gestanden und haben zu uns immer freundlich gesagt, bitte haltet euch doch auch an die Regeln und investiert mehr in euer Militär. Und was haben wir gemacht? Nichts. Wir haben das Gegenteil gemacht.
Genau.
Und jetzt sagen die, ah jo, werdet ihr schon irgendwas dabei gedacht haben, aber jetzt ist halt die Party unsererseits mal vorbei. Also es gibt durchaus Argumente, wie man auch die Politik, die die USA gerade echt hardlinermäßig durchziehen, nachvollziehen kann. Und wir stehen wegen wirklich Politikversagen über viele Jahre jetzt mit dem Rücken an der Wand. Und wir sind ja noch nicht mal mutig genug. Ich meine, wir könnten ja auch. Wir beziehen ja jeden Tag amerikanische Produkte, also zumindest amerikanische Dienstleistungen über alle möglichen Informationstechnologien. Das wäre ja durchaus denkbar, auch hier mal über Zölle nachzudenken, aber man kann sich, das trauen wir uns ja gar nicht. Wenn das Wort mal jemand in den Mund nehmen würde, da gibt's ja sofort wieder einen mit der Bratpfanne oben drüber gezogen und deswegen machen wir das nicht und bezahlen freundlich lächelnd weiter.
Das, ich meine, du meinst diese Digitalsteuern, oder das war dann
auch. Zum Beispiel, ja. Das ist ja.
Aber wie könnte sowas aussehen? Hast du da eine Idee? Also mir fehlt so ein bisschen der Einblick, wie ich jetzt einen Zoll erheben könnte, dass ich, weiß nicht, ob ich jetzt ein Windows-Produkt, Microsoft Office benutze oder Instagram oder sonst was. Wie könnte ich darauf Zölle erheben? Wie messe ich den Wareneingang? Geht das beim digitalen Produkt?
Das ist ja im Prinzip ein Umsatz, der hier gemacht wird.
Ach so.
Also es wird ja, im Prinzip wird ja der Umsatz besteuert. Das deutsche Unternehmen, was in den USA eine Maschine für 100.000 Euro verkauft, muss für diesen Verkauf, der in den USA Wareneinsatz, aber bei uns Umsatz ist, muss darauf Zoll bezahlen. Und wenn wir hier eine Leistung aus den USA beziehen, zum Beispiel bei Instagram, könnte man diese Wertschöpfungsbeiträge ja auch besteuern. Geht schon, glaube ich.
Weil das jetzt nicht ganz so trivial ist bei so einem
virtuellen Gut. Nein, das ist natürlich ein bisschen komplizierter, als wenn du eine Maschine auf eine Palette stellst, verschippst und gut ist. Aber ich meine, dafür gibt es ja Lösungen. Also das ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Man muss ja sich überlegen, was möchte man erreichen für eine Wertschöpfung sozusagen, die ich aus einem anderen Land beziehe, ja, für irgendeine Art von Dienstleistung oder Produkt, soll ich halt, wenn es nicht in meinem Land entstanden ist, wenn ich das importiere, soll der Kuchen geteilt werden, soll halt eine Art Importsteuer erhoben werden. Und für alle Social Media, für ganz viele E-Commerce-Sachen, für ganz viele IT-Themen importieren wir ja ständig, jeden Tag, wenn du dein Handy in die Hand nimmst.
Klar, naja, klar, das ist selbst ne, das unsere beiden Produkte, die wir hier gerade benutzen, ne, die beiden Rechner, sind Produkte aus den USA.
Ja. Und damit ist doch klar. Ich meine, wir gucken immer neidvoll auf Informationstechnologien, die wachsen ja auch deshalb, also die aus Silicon Valley kommen oder überhaupt aus den USA, die wachsen ja auch deshalb nicht so besonders toll hier, weil es halt dominante Produkte aus Übersee gibt. Das ist doch klar. Und genau diesen Effekt, den verhindert Herr Trump bei den Importen, die aus Deutschland kommen, um nämlich den eigenen Automobilbau, den eigenen Maschinenbau und so weiter, die eigene Pharmaindustrie, obwohl Pharma ist, glaube ich, ein strategisches Produkt, das ist rausgenommen, oder? Also um diese Industrien in seinem Land zu entwickeln und zu beschützen, erhebt er diese Zölle und wir machen das Gleiche halt nicht. Ganz im Gegenteil, wir sagen, gut, wenn du uns nur ganz wenig Kohle abnimmst, dann kaufen wir besonders viel bei dir ein.
Ja, das ist ja kein Vertrag. Ne?
Mehr Schwäche kann man ja gar nicht zeigen. Ich glaube, es wird in diesen Tagen so eine der Krankheiten, über die wir hier schon oft gesprochen haben, die aus unserer völligen Übersaturiertheit über viele Jahre entstanden ist, die kommt halt jetzt gerade. Das ist ein Geschwür, das gerade platzt.
Ja, es ist ganz brutal. Das war halt schön bequem.
Ja.
Weil die Amerikaner einfach, die komplette Digitalisierung ist ja amerikanisch. Also das SAP als deutsches Unternehmen. Aber ansonsten, ich sage mal, wirklich marktfähige Produkte im IT-Bereich gibt es ja kaum. Klar, jetzt kannst du sagen, irgendwelche Open-Source-Produkte, die ähnlich funktionieren wie Office, irgendwelche Open-Office-Produkte, das ist auch ein hehres Ziel. Du kannst statt auf Windows und auf Mac-Produkte kannst du nicht auf Linux-Rechner setzen. Auch die sind mittlerweile einigermaßen benutzerfreundlich, da fallen keine Lizenzkosten an. Aber das ist ja alles unrealistisch. Der Marktanteil ist verschwindend gering und auch die ganzen Verwaltungsstrukturen sind ja gar nicht darauf ausgelegt. Ich habe gerade jetzt mal eben nachgeguckt, also Meta, ne, der Mutterkonzern von Facebook und WhatsApp und so weiter, die haben, das letzte Quartal 24 gewesen sein, Werbeeinnahmen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar alleine in Europa gemacht.
Ja, siehst du, was das für Beträge sind. Wir beziehen eine Werbedienstleistung.
Ja.
Weißt du, wieso kann man das nicht besteuern?
Ja, passiert nicht, denn was wäre jetzt die Konsequenz, wenn wir sagen, oh, wir besteuern das? Ich meine, die US-amerikanischen Unternehmen würden sich ja nicht dann aus Europa zurückziehen, ganz im Gegenteil. Uns fehlt dann halt so ein bisschen die breite Brust, weil wir kennen jetzt ja nicht die Details dieser Verhandlungen nicht und da ist die EU sich intern sicherlich auch überhaupt nicht einig, wie man damit umgehen sollte. Das kommt ja auch noch dazu, dass wir nicht mit einer Stimme sprechen, sondern mal mindestens mit 27 Stimmen. Aber das traut sich, glaube ich, keiner. Denn was würde sofort passieren, dass ein Trump dann seinen Tech-Bossen sagt, ja, pass mal auf, dann schaltet mal bitte alles ab. Na, wenn Microsoft morgen, und das könnten die theoretisch, die ganzen Teams- und Office-Dienstleistungen, ganze Microsoft Cloud in Europa einfach abschalten würde, auf Anweisung oder Direktive der US-Administration, dann geht hier das Licht aus. Deswegen, also wir sind einfach in einer schwachen Position und die Amerikaner wissen ganz genau, es gibt keine Alternative. Ich weiß gar nicht, inwiefern die Chinesen, ich denke, die setzen auch viel auf amerikanische Produkte. Ich denke, die Regierungsstellen, die werden eigene Betriebssysteme haben, die werden nicht auf Microsoft-Produkte setzen, einfach aus militärischer und Staatsschutzsicht. Aber die wären wahrscheinlich in der Lage, überhaupt nicht, ich weiß es wirklich überhaupt nicht, sich abzukoppeln von US-amerikanischen Digitaldienstleistungen. Wir in Europa, also denk noch an StudiVZ von früher, ne? Da war es ja zu unserer Zeit noch existierte als Facebook-Klon. Die sind ja alle verschwunden, die gibt es alle nicht
mehr. Ja, das immer noch einen Markt. Die Strukturen sind ja hier gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Es ist eine Illusion, das jetzt irgendwie schnell nachzuerschaffen. Das ist ja eine ganze, guck mal, da ist eine Wirtschaftsphilosophie dahinter. Guck mal, wie es der linken Politik hier in Europa gelungen ist, Unternehmertum zu unterbinden. Ja, wie viele da flüchten und wie viele in den USA sind und wie dort Unternehmertum entstanden ist, das kannst du ja nicht umstellen. Wie soll denn das funktionieren? Das ist ja ein völlig anderes Mindset. Ich glaube nicht, dass es so einfach heilbar ist. Und jetzt machen wir gerade das Gleiche mit der Industrie und Herr Trump kommt mit der Sprühflasche und macht noch Sahne obendrauf. Also das zahlt wieder alles auf die alte Leier ein, wirst du jetzt wieder sagen, wir demontieren uns selber. Und das ist, und durch solche Dinge, wie jetzt da wieder passiert sind, wird das alles immer transparenter und klarer.
Jetzt könnte man ja auf der anderen Seite sagen, dieser Deal ist ja, der ist nicht überhaupt nicht gut für Europa, keine Frage, aber ist wahrscheinlich noch besser als gar nichts zu machen und dann 30% plus x Zölle zu zahlen. Meine zweite Argumentation kann ja auch immer sein, wer weiß, was Herr Trump in einem halben Jahr denkt. Ne? Auch da ist ja keine.
Ja. Und wer weiß, ich meine, der Mann ist auch schon alt, wer weiß, wie lange der noch am Start ist und wer weiß, wer danach kommt. Ich denke, ganz viel transatlantischer Frieden und Kooperation und Zusammenarbeit und Zusammenstehen, ich sage jetzt mal als westliche Nationen, ja, gegen aufstrebende andere Wirtschaftsgiganten, die es ja im Osten gibt, das macht wahrscheinlich schon Sinn und womöglich erkennt das auch irgendwann einer aus den USA wieder, der dann dort am Start ist. Aber das ist heute nicht der Fall und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit klarkommen. Und vielleicht hat ja auch Herr Trump mal mit dem ein oder anderen Misserfolg, was nicht auf seine Wiedergewählt-Karte oder was auch immer einzahlt. Das kann dann auch passieren.
Das ist ja so die Hoffnung,
dass die amerikanische werden und es nicht nochmal drauf ankommen lassen und in Europa einen deutlichen, ein Umdenken lernen, was aber, das wird ja Jahre dauern, um zu sehen, wir müssen uns selbst versorgen können. Wir brauchen viel mehr Kapitalismus hier. Wir müssen uns wieder beweisen, dass wir wertschöpfen können und dass wir kreativ sind und innovativ und dass wir teilhaben können an den Märkten, die morgen wahrscheinlich hier dominant sein können. Das ist uns in den letzten Jahren immer gelungen. Ja? Guck mal, wie Deutschland industrielle Revolution geprägt hat. Aber jetzt kriegen wir halt gar nichts. Das ist uns abtrainiert worden.
Ja, wobei tatsächlich, ich hatte jetzt letztens noch für einen Vortrag oder für Vorbereitung eines Vortrags auch nochmal geguckt, diese Diskussion, der Abgesang auf die deutsche Industrie, das haben wir jetzt vor allem in den 70er und auch 80er Jahren gehabt. Aber auf der anderen Seite die Leistung, die wir jetzt nicht Europa, sondern erstmal die Bundesrepublik, weil eigentlich betrifft es Europa, die Integration der ehemaligen Ostblockstaaten in die Europäische Union, allein was Deutschland investiert hat, in den östlichen Bundesländern, über den Solidaritätsbeitrag und andere Wege. Das war ja schon, also
irre Zahlen, irre.
Also eine Wahnsinnsleistung. Ich meine, die bröselnde Infrastruktur, wo ist die? Primär im Westen, weil wir natürlich viel im östlichen Teil investieren mussten, zwangsläufig. Da war ja eigentlich alles. Du bist ja quasi von, kennst die Sachen ja von damals noch. So, da haben wir natürlich im Westen die Investitionen runtergefahren. Das rächt sich jetzt doppelt und dreifach. Aber man muss ganz klar sagen, wir sind in der Lage, wir haben vielleicht in den 2000er Jahren, als es wirtschaftlich wirklich gut lief in Deutschland, da die falschen Signale gesetzt und die falschen Prioritäten gewählt. Und dann auch in Europa, um diese Modernisierung, die wir jetzt verpasst haben, weiterzutreiben. Aber ich meine, wirtschaftlich und auch von den Köpfen her sind wir ja in der Lage, das zu machen. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig zu erkennen, wir können, wir müssen nur wollen, wir müssen natürlich die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Oder bei deinem Lieblingsthema, dass die Politik Rahmenbedingungen setzen muss und idealerweise auch noch vereinfachen muss, um den Markt mal machen zu lassen.
Ja, davon bin ich total überzeugt. Aber siehst du das? Passiert das gerade?
Ja. Also das
sehe
ich weder, also in Deutschland, jetzt in den anderen Ländern sieht man es auch nicht. Ich habe jetzt so ein bisschen in Großbritannien über den Urlaub gesehen. Ich meine, auch da ist die Infrastruktur, und man vergleicht dann ja mal sein Heimatland mit anderen Ländern. Wie läuft es da so? Also ich kann nur sagen, Mobilfunkempfang auf deutschen Bahnstrecken ist ja schwierig. Das ist in Großbritannien ebenso. Also da ist... Also weder WLAN im Zug, das ist ja dann auch nur Mobilfunk, die Straßen und Städte, sobald man mal ein bisschen aus den Hotspots rauskommt, auch da ist viel Substanz verloren gegangen. Und die Briten sind ja noch deutlich marktliberaler als wir, da gibt es ja ganz andere Sozialsysteme. Auch da wurde viel kaputt gespart, also
ja, total.
Staatliche Gesundheitsbehörde, NHS, absolute Katastrophe, also total, wenn man da mal mit den Leuten spricht. Das darf man also nicht unterschätzen. Das ist jetzt nicht nur ein rein deutsches Problem. Und ich glaube, auch in den USA ist es jetzt nicht so, als ob die Infrastruktur da tipptopp wäre. Also wenn ich mir angucke, wie groß die Probleme sind mit einer sicheren Stromversorgung. Das heißt also, die haben viel höhere Stromausfallzahlen als bei uns in Deutschland oder in Europa. Also wir haben eigentlich eine gute Basis. Wir müssen jetzt halt nur voran machen und nicht sagen, och, ist sowieso alles schwierig und bringt alles nichts, lass mal Kopf in den Sand stecken. Das wäre halt der falsche Weg. Aber wie du sagst, das sehe ich im Moment nicht so richtig. Also auch die neue Bundesregierung stolpert mehr, als dass es wirklich vorangeht.
Ja, finde ich auch. Ich mal. Aber du, lass uns noch mal ganz kurz so zum Abrunden. Ja. Auf diesen, was auch immer, wie man es nennen will, Deal dazu kommen. Was bedeutet denn das jetzt? Was ist denn damit jetzt in die Welt gesetzt? Ich finde, damit ist jetzt mal ganz klar gemacht worden, wie schwach wir sind und wie kritisch das ist, wenn wir von solchen Partnerschaften verlassen werden, wie stark wir davon abhängig sind und was das für eine eklatante Folge für unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit bedeuten könnte. Also das ist für Leute, die das mit offenen Augen und Ohren lesen, ist das sehr alarmierend, was da passiert. Weil du siehst ja, Herr Trump hat zum Besten gegeben, das stand gestern, glaube ich, im Handelsblatt, der hat über diesen Deal gesagt, er könne sich jetzt aussuchen, wer wie in den USA innerhalb dieser Volumina, die da diskutiert sind, investiert. Also ob er das wirklich denkt, weiß man nicht. Aber zumindest postuliert er das mal, verteilt es mal in Pressemitteilungen. Und da wird es jetzt schon ein paar in Amerika geben, die da relativ unreflektiert denken, na, das hat er toll gemacht, der Donald, das ist ja super. Jetzt können wir uns auch noch aussuchen, wie die Deutschen oder die Europäer diese Hunderte von Milliarden Dollar bei uns in Infrastruktur investieren. So stellt er das dar.
Genau, das ist so sein Duktus.
Ja, und das wird natürlich auf seine Karte einzahlen. Irgendwann wird bestimmt rauskommen, dass das irgendwie, warum auch immer, gar nicht so funktioniert. Und hier wird es wieder den Effekt haben, dass unsere Politik ein bisschen entzaubert wird. Weil da Sachen gemacht werden, Zusagen gemacht werden, wo doch eigentlich jeder vernünftig denkende Mensch sich fragen müsste, Entschuldigung, wie soll das funktionieren? Wo ist denn hier der Denkfehler eigentlich? Das ist, also es stärkt eine, ich sage jetzt mal, interessante Person auf der anderen Seite des Ozeans. Zunächst mal gucken, was langfristig da passiert. Es dokumentiert auf ganz plakative Art und Weise unsere Schwäche, wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Und es zeigt einmal mehr, macht es sehr klar, über welche Kompetenzen wir bei den Key-Entscheidungsträgern in Deutschland und Europa verfügen. Das ist, was ich aus diesen ganzen Berichten, die jetzt da ständig kommen, was ich da rauslese, das ist, was ich, weißt du, man liest in der Schlagzeile, Deal gemacht. Toll. Ja. Ja. Zölle, ganz klein, nur noch 15%. Und so ähnliche Schlagzeilen gibt's dort auch. Da feiern sich Leute mit tollen Erfolgen, aber ich sehe die gar nicht. Ich frage mich, Mensch, aber ich habe ja eingangs schon gesagt, vielleicht habe ich das auch alles gar nicht verstanden und ich stehe völlig auf dem Schlauch, das möchte ich auch nicht ausschließen. Aber insgesamt, das, was bei mir persönlich jetzt bleibt, ist ein ganz fahler Beigeschmack. Ich komme mir auf eine gewisse Weise verkaspert vor und ich komme mir in unserem Land, in Europa, in Deutschland ganz verloren vor. Und du weißt, dass ich sowieso mir ja oft verloren vorkomme und so fatalistisch schon denke, das zahlt genau auf die Karte ein. Nichts ist besser geworden. Ich finde es auf eine ganz gravierende Art unglaubwürdig, was uns da präsentiert wird. Und das ist eine Katastrophe.
Es hält uns so ein bisschen in den Spiegel vor, dass wir jetzt als Europäische Union nicht so stark sind und so toll sind, wie wir immer glauben oder geglaubt haben, sondern, und das tut halt richtig weh, wenn dir einfach mal von dem Stärkeren gesagt wird, eigentlich bist du ein Pimpf. Geh mal wieder. Ich denke, was es auf jeden Fall zeigt, ist, dass wenn du mit so einem Handelspartner diskutieren willst, brauchst du Stärke. Das kann auch nur eine Europäische Union. Also ich glaube, wenn jetzt Deutschland alleine wäre, wenn wir jetzt mal an diese Gedankenspiele, man sieht es an Großbritannien nach dem Brexit, die haben ja eine viel schwächere Position als Einzelland, oder wenn sie eine große Volkswirtschaft sind in der Welt, aber so klein im Vergleich zu den USA, und die müssen alleine mit denen verhandeln. Als Europäische Union hast du ja dann doch nochmal eine etwas größeres Volumen. Also als Land alleine, oder auch das Beispiel jetzt gerade mit der Schweiz. Wer ist die Schweiz? Wenn der morgen sagt, der Trump, ach, ihr zahlt jetzt einfach mal 60% Zölle, dann wirst du 60% Zoll zahlen müssen als Schweizer, weil du gar keine andere Wahl hast. Nee. Von daher würde ich sagen, ist diese Vereinbarung, die wahnsinnig wehtut, aber es hätte auch noch schlimmer kommen können, wenn Trump gewollt hätte. Und zeigt einfach, wir sind völlig, völlig hilflos. Ne? Ja, einzig die Chinesen, die können da jetzt mithalten, weil auch die Amerikaner von den Chinesen so abhängen. Wobei ich auch nicht glaube, dass die Amerikaner also die hängen auch schon stark an europäischen Produkten. Ich denke mal, das ganze Maschinenbauwesen, Automobilwesen und so weiter, da sind wir in Deutschland vor allen Dingen, denke ich, sehr stark. Auch der Pharmabereich ist sehr stark. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die Amerikaner sind. Bei der Forschung was anderes, aber rein bei jetzt den Basisprodukten. Das geht natürlich, kann sich in so einem Deal, glaube ich, gar nicht alles, alle Facetten darstellen. Das versteht wahrscheinlich auch so eine Trump-Administration gar nicht. Dennoch, und das ist jetzt, glaube ich, das Wichtigste für die nächsten Jahre, müssen wir in Deutschland und Europa gucken, und vor allem eigentlich in Europa, wie schaffen wir es wieder, resilienter zu sein gegen solche Verträge. Denn nächster Schritt ist, was ist, wenn die Chinesen sagen, und die haben wir schon angefangen, seltene Erden, die brauchen wir selber, kriegt er nicht mehr. Dann stehen die Industriezweige. Also die Automobilindustrie braucht die seltenen Erden für Chips.
Wir sind von der anderen Seite genauso abhängig. Was meinst du? Das ist ja jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber als damals immer gedroht hat, China-Taiwan-Krise, ja, da haben ja alle schon gesagt, oje, 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 was passiert dann mit Chips und der Hardware für alle mögliche IT, die ja aus diesen Regionen kommt? Was passiert dann und was passiert dann mit unseren Lieferketten wiederum? Also wir sind so weich und so fragil unser System inzwischen. Das ist beängstigend. Weißt du, und warum wird das den Leuten einfach nicht gesagt? Also guck dir bitte mal ganz bewusst an, wie das jetzt in den Medien verkauft wird. Und ich denke immer, Mensch, die Leute gehören doch, denen gehört doch die Wahrheit gesagt. Wieso? Das würde doch vielleicht auch das Volk motivieren, wieder mal in die Hände zu spucken und zu sagen, das geht so nicht weiter. Aber die Politik versucht ja das ja sogar knallhart noch als so eine Art Erfolg zu verkaufen. Das Gegenteil ist der Fall. Aber wir müssen doch unsere Leute nehmen und rütteln und sagen, jetzt siehst du doch mal, wie Mist das ist. Und jetzt, wir müssen Gürtel enger schnallen, wir müssen in die Hände spucken. Es muss hier, à la Roman Herzog, es muss einen Ruck mal geben. Ja. Das wird ja sogar noch überpinselt.
Was mir jetzt gerade einfällt in der Diskussion, der Vergleich hinkt an so vielen Stellen. Aber ich habe jetzt gerade an den Versailler Friedensvertrag und diesen Diktatfrieden damals gedacht, als Deutschland dann den Ersten Weltkrieg verloren hat. Auch das war ja ein völlig einseitiger Vertrag, komplett Schuld am Ersten Weltkrieg für Deutschland und immense Repräsentationszahlen. Wir konnten nicht verhandeln, er wurde uns diktiert mit den geschichtlichen Folgen. Und wenn man jetzt mal überlegt, im Geschichtsunterricht haben wir das da durchgenommen, was das dann für Folgen hatte mit dem Aufstieg dann des Nationalsozialismus und so weiter, Wirtschaftskrisen, Schwierigkeiten der Weimarer Republik und dann der sicherlich auch daraus resultierenden Folge des Zweiten Weltkriegs. Soweit will ich jetzt gar nicht gehen, also das soll jetzt überhaupt nicht falsch verstanden werden. Aber wenn man mal so ein bisschen an seine eigene Schulausbildung denkt, man hat über solche Dinge gesprochen, ne, jetzt bleiben wir mal beim Versailler Friedensvertrag, und sagt, ja gut, wie konnte das Deutsche Reich damals diesem Vertrag zustimmen und so weiter, was waren das für Folgen, wir wissen doch genau, was passiert ist, totale Abhängigkeit. Und jetzt auf anderer Ebene, ein reiner Handelsvertrag, aber auch da Diktat, ein reines Marktdiktat gegen die Europäische Union, weil wir abhängig sind.
Ja.
Und wer weiß, was in einem, zwei, in fünf, vielleicht in 50 Jahren in Geschichtsbüchern dann steht, ob das vielleicht der Anstoß war einer komplett neuen Weltordnung, weiß der Henker, ne? Wird jetzt gesponnen. Aber ich finde, wir sind mitten in Geschichte. Absolut. Wir erleben gerade Geschichte live, was man sonst nur so aus den Geschichtsbüchern und Schulbüchern und im Fernsehen kennt. Ich denke, ja, was haben die denn da gemacht? Irgendwelche, ne, als wir Frankreich 71 besiegt haben im Krieg und dann da Elsass-Lothringen uns geschnappt haben und das diktiert haben. Das passt so in dieses Geschichtsbild und in die Vergangenheit. Und wir sind wieder in der gleichen, also nicht in der gleichen Situation, nicht falsch verstehen. Das eine ist Krieg, das andere ist ein Handelsvertrag. Aber es fühlt sich so ein bisschen so an, da ist der Stärkere, der diktiert einem Schwächeren, was er zu tun und zu lassen hat. Und du kannst nicht raus, weil du mit dem Rücken zur Wand stehst. Das ist eigentlich die Situation. Mhm. Letzte Frage jetzt. Was müsste denn jetzt passieren? Ich meine, du hast ja gerade schon angedeutet, wir kommen aus der Nummer jetzt nicht innerhalb von Wochen raus, sondern wir müssen das jetzt ja über Jahre ausbauen. Welche Weichen müsste denn jetzt Deutschland und Europa stellen, damit wir bei einer Wiederverhandlung dieses Vertrags, also der läuft, glaube ich, 27 läuft der aus, wobei man sowieso nicht weiß, wie lange solche Verträge halten. Aber was müsste denn jetzt da passieren? Was müsste unsere Politik machen?
Ja, kurzfristig können wir gar nichts machen. Wir können nur langfristig denken und sagen, wir brauchen Innovation und starke Unternehmen in Europa. Und die Unternehmen in Europa, die müssen ganz, ganz, ganz doll unterstützt werden durch massiv sinkende Sozialbeiträge, durch Halbierung von Stromkosten, durch wesentlich stärkere Vereinfachung von Personalrecht und solche Sachen. Wir brauchen einfach ein Programm, was Unternehmen befeuert, in jeder Hinsicht. Was anderes wird uns nicht helfen. Die Unternehmen sind in so einem engen Korsett, die sind ja alle gelähmt. Ja, muss ich mal mit Leuten unterhalten, die heute in so einer Krise Leute entlassen wollen. Ja, das ist in Deutschland völlig verrückt, was da passiert. ich habe mich gestern, das ist bestimmt ein Thema für dich, mit jemandem unterhalten, der berät ein Unternehmen, die machen Spezialchemie, die ziehen sich aus Deutschland komplett zurück, weil die Energiekosten so hoch sind, weil 50% der Herstellungskosten inzwischen Energie sind. Und damit sind die nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie können nicht mehr hier produzieren. Macht zu.
Okay.
Und das alles, weißt du, was die Unternehmen inzwischen an Sozialbeiträgen bezahlen müssen, das ist eine Katastrophe. Und wir können ja nicht andererseits sagen, okay, dann zahlen wir die Sozialbeiträge eben aus dem Steuermitteln. Das geht auch nicht. Die Lösung wird sein, dass wir traurig gucken und einfach Einschnitte erleben werden in der Sozialfürsorge.
Ja.
Also wird das gar nicht gehen. Und das muss den Leuten klar werden. Aber das ist ganz schmerzhaft. Das wird höchst unangenehm. Das wird zu sozialen Verwerfungen führen. Aber das wird, befürchte ich, sein, was uns bevorsteht und wo es auch gar keine Alternative zu gibt.
Ja, und es muss halt als europäische Lösung gedacht werden, denn wenn die Bundesregierung das jetzt macht, das sehe ich jetzt bei der aktuellen Regierung nicht, dass sie das angeht oder da mal mutig, ich meine, du hast es vorhin gesagt, ne, man muss schon mal ehrlich sein mit den Leuten und denen auch mal zutrauen, die Wahrheit zu verkraften, die einfach wehtun. Wir haben ja schon mehrfach, ne, Thema Rentensystem und so, auch da müsste man einfach mal ehrlich sagen, Leute,
die Kasse
das sind wird so nichts. Genau, das wird so nichts. Ne? Und alle Verbände, alle auch Forschungsinstitute warnen und sagen, so das müsste gemacht werden. Da ist politisch keine Ehrlichkeit. Ja. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt, zu sagen, pass mal auf, Leute, es sieht nicht gut aus. Und wir müssten jetzt alle mal, ne, wie du sagtest, in die Hände spucken. Dann wird es schwer und hart und tut auch weh. Aber danach wird es besser. Das ist ein Credo, was wir eigentlich regelmäßig haben. Warten wir mal ab. Also ich bin sowieso jetzt bei diesem Deal, um das jetzt abzuschließen, sowieso mal gespannt. Also das ändert sich ja so schnell, die Stimmungslage.
Ja, man weiß, wie es nächste Woche.
In Washington, in zwei Wochen haben sie den Vertrag schon wieder vergessen. Und dann denken sie auch, die Amerikaner und die Europäer waren ja eh immer die Best Buddies. Und weiß der Herrgott. Also vielleicht ist das auch die Taktik. Wir sind halt keine Diplomaten. Vielleicht hat von der Leyen gesagt, pass mal auf, ich verspreche dir mal Blaue vom Himmel. Das glaubt der und alle sind begeistert. Ich fahre nach Hause und in zwei Monaten ist die Welt sowieso wieder eine ganz andere. Warten wir mal ab, was das gibt. Wir gucken mal. Prima. Dann, Christian, besten Dank, dass du wieder mit dabei warst und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dann.
Ja.
Ciao. In der nächsten Woche sprechen wir über das Thema Redispatch im Strommarkt. Also was ist Redispatch überhaupt? Warum brauchen wir dieses Redispatch? Das heißt ja, dass wir Anlagen im Netz regeln, also auf der einen Seite herunterregeln, aber auch hochfahren zur Netzstabilisierung. Nicht nur auf der Übertragungsnetzbetreiber-Ebene, sondern auch auf der Verteilnetzbetreiber-Ebene. Und ja, das verursacht Kosten, die am Ende an alle Endkunden weitergegeben werden. Das gucken wir uns mal in der nächsten Woche etwas genauer an. In zwei Wochen geht es dann wie üblich weiter mit Christian Kamlott und mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.